ARD Sounds.
Sie wussten schon vorher, dass es passieren wird.
Uns war immer klar, dass Berlin irgendwann alles überrollen wird, weil sie halt einfach 6-mal so groß sind oder so, weißt du?
Jetzt ist es also soweit. Berlin überrollt, wie Strache es gerade so schön ausgedrückt hat. Berlin sieht sich selbst als neue Hip-Hop-Hauptstadt und man reißt das Rap-Zepter komplett an sich. Auch unser Stuttgart wird da nicht verschont und richtig fertig gemacht. Zum Beispiel von Bushido und Flair.
Ja, und diese scheiß massiven Töne kommen aus Stuttgart und drehen ein Scheiß-Video in meiner Stadt, Alter. Ey, und das geht nicht klar, Alter.
Oh, scheiße. Wer scheißt auf Stuttgart?
Wer scheißt auf Stuttgart?
Berlin hat übernommen. Was das für Stuttgart bedeutet, jetzt.
Und wir erfahren, wie ein Buchhalter 0711 fast in den Ruin getrieben hätte.
Ja, also das war wirklich brutal, weil da natürlich auf eine Art alles kaputt gemacht wird, was man sich über zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahrzehnt aufgebaut hatte. Und das ist richtig krass.
Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar, Mecca für Rapper.
Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart.
Das ist für die Heads, die Raps aus 0711.
Wie sieht's aus? Wollt ihr mehr?
Ein ARD-Podcast, produziert von SWR3.
Fühlt den Pulsschlag, wir haben Geburtstag, Stuttgart Urknall.
Hi, ich bin Felix und das ist Folge 5.
Und ich bin Sandy und diese Folge heißt Berlin überrollt Stuttgart.
Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock.
Spätestens als 2004 Sido mit Mein Block um die Ecke kommt, wissen alle, Berlin ist sowas von da.
Und wir haben mit einigen Künstlern über diesen besonderen Moment im deutschen Hip-Hop gesprochen, mit Max Herre zum Beispiel, mit Das Bo oder auch mit DJ Fünfter Ton von den Massiven.
Ich muss sagen, ich habe den Sido kennengelernt, als es noch alles ist, die Sekte war. Und dann haben die Bude abgerissen und wir haben gedacht, Alter, was ist das für ein neuer Level quasi, weil wir ja quasi aus den Anfang 90ern hier unsere Legacy gebildet haben und da war einfach eine neue Generation am Start, ehrlich gesagt. Und das war natürlich schon krass. Als Mein Block rauskam, war das nochmal eine andere Nummer. Quasi Maske, diese Berlin-Ansage, wo du gedacht hast, jetzt ist alles aus, alles zu spät. Danke, dass wir eine gute Vorarbeit geleistet haben, aber da war einfach ein neuer Zeitgeist. Ja.
Du in deinem Einfamilienhaus, lass mich auf, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars.
Hammer. Hammer Video, Hammer Konzept, Hammer Song. Also es war brutal. Es war richtig gut und es war strong und es war unapologetic. Also es war alles, was Rap sein muss.
Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid, aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen.
Einer der legendärsten Songs für mich, Top 3 vielleicht, von den wichtigsten Hip-Hop-Songs für Deutschland. Und da hat halt Deutschland mal gesehen, wie Deutschland auch ist. Ich habe auch Jungs in der Hood gehabt, mit denen ich zu tun hatte und so. Die wollten aber damals eigentlich rappen, weil die Geld machen wollten. Die haben Drogen vertickt so, und Leute abgezogen. So, ne? Also es war für die nicht das Ding, sich irgendwo in den Keller zu setzen und geile Rhymes zu droppen. So. Das ging dann erst los, als sozusagen Geld im Spiel war. So, ne? Und von daher war da halt mein Block auch gerade mit der ganzen Ästhetik, die kam halt mit dem Gesamtpaket. Das war ja fast wie so ein Film, der da ablief. So, ne? Und das dann halt auf diesem Level.
Voll. Ich bin ja auch extra mal mit einem Kumpel im märkischen Viertel rumgelaufen, Sandy.
Habt ihr es überlebt wenigstens?
Offensichtlich, ja, knapp. Das ist eine andere Geschichte. Wir wollten wissen, wie es da wirklich ist, ne? Wie es sich anfühlt, wenn man da ist. Und ich sag mal, ich kann nachvollziehen, was er da sagt. Und Sido hat mir damals auch mal in einem Interview erzählt, was er da rappt, ist real.
Alles, was ich erzähle, kenne ich auch aus meinem Viertel. Und das habe ich mir nicht aus dem Finger gesaugt, sondern ich kenne das.
Denn der Pornostock befindet sich im 8. Aha. Hier könnte ich jeden Tag woanders übernachten. Im 16. Stock riecht der Flur voll streng aus der Wohnung, wo so ein Kerl schon seit 3 Wochen hängt.
Den toten Typen, der oben gewohnt hat, wo du, wenn du deinen Kumpel besucht hast, der ganze Flur hat irgendwie ganz mies gestunken und 3 Wochen später hörst du, dass sich da ein Typ erhangen hat und so. Da weißt du also, dass du die ganze Zeit eine Leiche gerochen hast. Ich weiß, wie eine Leiche riecht, weißt du. Diese vollgekotzten, vollgepissten Treppenhäuser, ich kenne es.
Ja, und seit 2004 kennt diese vollgepissten und vollgekotzten Treppenhäuser irgendwie gefühlt ganz Deutschland. Für Chovy von Massive Töne ist Mein Block auch einer der krassesten deutschsprachigen Hip-Hop-Tracks überhaupt. Er feiert die Nummer besonders auch für den Sound.
Das ist ja so ein Banger, den kannst du im Auto hören, den kannst du im Club hören, der funktioniert im Club. Was ich total geil fand, wir haben den Song auch gespielt in den Clubs. Wir haben ja hier eine Clubkultur, das ist ja
etwas, was den Stuttgarter Sound auch unter anderem ausmacht, dass es auch immer in Anführungsstrichen fette Beats gab, die auch im Club funktioniert haben, neben Ami-Produktionen, weil deutscher Rap bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich im Club immer abgekackt ist, weil er productionmäßig einfach zu schwach auf der Brust war, unabhängig davon, wie krass jemand gerappt hat oder wie frech jemand war. Das hat man dann halt nicht im Club gespielt. Und mein Blog hatte alles.
Ja. Krasse Beats, krasse Produktion und das dazugehörige Album Maske ist auch bahnbrechend, finde ich. Das hatte einfach so eine ganz andere Attitude als Stuttgart. Auf die Fresse, ja, voll auf die Fresse, aber dazu immer so ein leichtes Augenzwinkern. Rough, aber so ein bisschen Humor drin, halt so Berliner Schnauze.
Ja, wobei ich sagen muss, mit dieser Berliner Schnauze bin ich am Anfang irgendwie gar nicht klargekommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Felix, aber ja,
total.
Es gab mal 2003 ein Interview, Sido, das erste Mal auf dem Hip-Hop Open gewesen, mit B-Tight damals noch zusammen. Die haben sich ja Alles ist die Sekte genannt.
Ja, ja, ich
und
weiß.
Haben sich mit AIDS, also AIDS, Alles ist die Sekte, abgekürzt. Und ich weiß noch, ich habe im Interview gefragt, wieso nennt ihr euch denn so, warum AIDS? Und dann meinte Sido nur so, ja, wir sind genau wie die Krankheit, gefährlich, aber total cool. Ich bin gar nicht drauf klargekommen, ich fand das so asozial.
Ja, verstehe, ich fand ich auch nicht geil.
Ich hab Sido dann sogar rausgeschmissen, habe gesagt, ja, dann ist das Interview jetzt beendet, weil ich ihn halt damals auch noch nicht so als großen, relevanten Künstler eingeschätzt hatte, sondern habe gedacht, irgend so ein Berliner Newcomer, der da irgendwie so ein Assi-Rotz und eine todbringende Krankheit irgendwie hypt. Das fand ich einfach total uncool.
Kann ich nachvollziehen, fand ich auch nicht geil. Aber als das Album dann ein Jahr später kam, das fand ich schon weit vorne. Und 2004, genau das Jahr, in dem das Album Maske rauskam, hat sich Sido ja auf dem Hip-Hop Open ja auch mit Azad geprügelt. Mhm. Und die zwei Crews dann gleich mit, ne?
Haben wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen.
Und Ende der 90er hat mir Sido mal verraten, war ja aber schon häufiger mal in Stuttgart unterwegs oder zumindest ab und an und hat versucht, hier mit Rappern zu connecten, was wohl nicht so geklappt hat. Er hat mir auch mal erzählt, mit dir von Freundeskreis fand er gut und er hat auch in das erste Freundeskreis-Album Quadratur des Kreises reingehört, weil das sowas ganz Neues war.
Das war in der Zeit, in der man in Berlin noch ganz genau nach Stuttgart geschaut hat, weil da eben erfolgsmäßig viel passiert ist. Auch King Kool Savas hat Freundeskreis damals schon auf dem Schirm gehabt.
Wenn der Vorhang fällt, mochte ich sehr.
Wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen. Die Bösen sind auf Blut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht.
Und Kool Savas weiß auch noch, wie er in den 90ern dann Max Herre kennengelernt hat. Savas war noch ultra jung, sie haben sich in Köln getroffen.
Da habe ich den dann so lange irgendwelche Sachen gefragt, so, weil ich eben interessiert war auch, ne, wie andere Leute das sehen, wie sie rangehen, dass er irgendwann richtig, ich weiß gar nicht, warum ich mich daran erinnere, aber irgendwie, glaube ich, bin ich ihm gut auf den Sack gegangen, ne, und irgendwann meinte er, oh, boah, du stellst so viele Fragen, Alter, so ist... Das wäre auch cool, wenn wir jetzt ganz kurz einfach nur chillen könnten.
Wie geil, da wäre ich gern dabei gewesen und hätte zugehört, wie der junge Savas den Max löchert. Jetzt ist nur die Frage, was hat Savas ihn denn so gefragt?
Auf den Text bezogen auch ein paar Sachen, so weißt du. Und aber ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich einfach den Tod gefragt mit irgendeiner Scheiße. Sorry an der Stelle nochmal.
Wir haben mal bei Max nachgefragt, er erinnert sich nicht mehr daran, dass Savas ihn mal so gelöchert hat. Kann also nicht so schlimm gewesen sein.
Aber Ju von Massive Töne erinnert sich dafür noch ganz genau daran, als Kool Savas in jungen Jahren auch mal bei Ihnen in Berlin auf dem Konzert vorbeigeschaut hat.
Also Savas war ja auch, haben wir damals im SO 36 in Berlin gespielt, glaube ich, unsere erste Show. Und da war auch hier Walking Large damals, als Savas noch der Co-Rapper war. Und er kam nach der Show dann raus, haben wir draußen gechillt, der kam zu mir und meinte auch so, ey, ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, quasi das Ding so auf Deutsch zu bringen, so wie die Amis einfach, das, die Attitude, das Feeling, alles. Und das war eben das Kopfnicker-Album. Und er hat das damals auch so gefühlt und er hat noch nicht mal auf Deutsch gerappt damals, aber hat es schon gefühlt. Und ja, es ist schön, sowas natürlich dann zu hören, so von Leuten, die dann vor allem dann danach dann auf Deutschrap gekommen sind und dann noch am Start sind, so ist geil, ist cool.
Jahre später, so Anfang der 2000er, waren die Reaktionen in Berlin dann ganz anders, als Massive Töne in der Hauptstadt ihr Video zu Cruisen gedreht haben. Das hat Bushido und Flair gar nicht gefallen.
In der scheiß Top 10, da waren so ein paar Keks, Alter, so, die sind mit ihren scheiß Autos durch meine Stadt gefahren. Wisst ihr, wen ich meine, Alter? Wer cruist, Alter? Wer ist am Cruisen? Ja, und diese scheiß massiven Töne kommen aus Stuttgart und drehen ein Scheißvideo in meiner Stadt, Alter. Die fahren mit ihren Autos durch die Berliner Straße und sagen, die cruisen. Ja, und das geht nicht klar, Alter.
Oh, scheiße. Wer scheißt auf Stuttgart?
Wer scheißt auf Stuttgart?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sollen wir dann irgendwie alle dissen, die Mercedes fahren?
weil sie Autos aus unserer Stadt fahren. Im Umkehrschluss. Keine Ahnung, das könnte man ja weiterspinnen. Das ist natürlich total sinnlos. Aber natürlich lustig, weil das war so die Zeit der Emanzipation von Berlin. Da musste Berlin sich einfach mal sozusagen platzieren, positionieren und dann so kategorisch mal alles andere wegdissen. Verstehe ich auch. Und hat ja auch funktioniert.
Und ein paar Jahre vorher ist Bushido auch noch selbst nach Stuttgart gecruised, um im 0711 Club vorbeizuschauen. Schovi weiß auch noch, wie das genau war.
Der ist ja in 0711 Club gefahren und hat dann bei MCB auf der Couch gepennt und so. Also der ist ja, hing ja im 0711 Club ab und war, den kannte ja keiner. Also ich glaube, der ist auch aus Recherche und hier ist cool und hier geht's abgründen hierher gefahren.
MCB bei uns im Podcast, da freue ich mich ganz besonders drauf. MCB hat aber noch erzählt, dass es überhaupt gar nicht gestimmt hat, dass er auf der Couch gepennt hat.
Er hat nicht auf der Couch gepennt. Eine Couch gab's nämlich in der Wohnung, in der Einzimmerwohnung nicht, sondern auf dem Fußboden.
MCB, absolute Stuttgarter Legende, war damals Flyer-Verteiler und hat nebenher gerappt und ist, glaube ich, jedem Stuttgarter Zeitzeugen ziemlicher Begriff. Grüße gehen raus an MCB an der Stelle.
Und bietet schon auch mal Nachwuchsrappern einen Schlafplatz an, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache.
Auf dem Boden, ganz wichtig, nicht auf der Couch.
Schovi von Massive Töne hat Bushido übrigens unabhängig von all dem, was er jetzt gerade gesagt hat, erstmal nicht gefeiert, also zum ersten Mal Songs von ihm gehört hat.
Rapmäßig fand ich es einfach total hölzern, wie ich überhaupt total viel Berliner Rap total unvirtuos fand.
Du verkaufst nichts, weil du den Kids zu brav bist. Was kann ich dafür? Dann bleib und rap doch. Du willst nicht? Kein Problem, ich mach den Drecksjob, den Jackpot, den Rest kriegst du, du Crackbitch. Ich bin erst dann zufrieden, wenn du Nutte den Perk.
Rap-technisch und was Rhymes angeht und so Dinge, die zwischen den Zeilen noch eingebaut sind und man vielleicht beim zweiten, dritten Hören erst entdeckt, sowas fehlte mir da einfach. Und das war einfach mein Eindruck und ich fand es halt total hölzern und ich dachte, ey, Rap ist schon viel weiter als diese Art von Rap-Technik oder Geschriebenem und so. Ich fand das einfach irgendwie uninspirierend.
Kommt und zeig mir nur einmal, was ihr über mich denkt. Bring deinen Löffel mit, du Pussy, und ich fütter dich fremd. Ich hab nur ein Problem, ich bin gemein wie 10. Du bist wie 10 Kinder, die von Rap nichts verstehen.
Ja, sagen wir es mal so, Berlin klang auf jeden Fall anders damals.
Total, aber die Atmosphäre und die Attitude waren halt oft geil, ne?
Ja, ich muss sagen, Bushido fand ich auf manchen Tracks ein bisschen komisch, auch so, also das war so total, nennen wir es mal puristisch produziert, also
wir haben es
vorhin mal gehört, hölzern irgendwie,
ja.
Aber auf der anderen Seite dann kamen auf einmal wieder die mörderfetten Beats irgendwie, total geil produziert und es klang dann auch komplett anders.
Ja, ich musste mich generell so an diese Berlin-Sachen erstmal gewöhnen, gerade so produktionsmäßig, ne, wenn es so klingt, ja wie so mit Magic's Music Maker oder so gemacht und dann teilweise ja auch so Hauptsache roughe Texte drauf, wo man krasse Sachen sagt mit nicht so geilen Reimen. Das fand ich am Anfang so, okay, man hat gemerkt, da möchte jemand Aufsehen erregen bei einzelnen Songs, ne? Man kann das nie vergleichen. Aber dann mit der Zeit bin ich auch immer mehr reingekommen und habe auch dann diese Attitude gecheckt und spätestens als dann die Beats geiler wurden und dann auch die Reime und das Ganze, fand ich schon gut und ehrlich gesagt dann so gut, dass es mir dann ging wie wahrscheinlich fast ganz Deutschland.
Und du auch nach Berlin ziehen wolltest.
Ja, ich wollte nach Berlin ziehen, deswegen war ich auch im Märkischen Viertel eigentlich schon gewesen.
Erstmal Wohnungen anschauen,
richtig,
genau.
Das ist der eigentliche Grund nicht. Nee, aber dass ich dann Stuttgart und Hamburg teilweise total harmlos fand, ne, was ich früher gar nicht so empfunden habe. Ne, also ich finde, es hat schon auf die eigene Hörgewohnheit dann auch einen Einfluss gehabt.
Okay, also Berlin ist jetzt ganz oben angekommen und auf einmal ist es wirklich total schick und cool, dahin zu ziehen. Das war ja auch Jahre vorher in Mutterstadt schon ein Riesenthema. Erinnern wir uns ja alle noch gut dran.
Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mecker für Rapper, zu viele meckern. Ich hasse den Banker, der beim Kepler, Straßenchecker, ein Päckchen Gras sucht, abends gediegen in Ports Boutique mit dem Sektglas ruft und sagt, dass er seine Stadt eigentlich gar nicht mag. Er kenne Wien, kenne Prag und müsse endlich fliehen und nach Berlin ziehen. Stuttgart sei für ihn nur kulturelles Brachland.
Der Mann, der das rappt, hat ab Anfang der 2000er dann selbst die Hälfte seiner Zeit in Berlin verbracht. Schovi von Massive Töne. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass Schovi einfach immer in der aktuellen Hip-Hop-Hauptstadt wohnen wollte. Nein, das hatte andere Gründe. Und da ist er auch nur einer von vielen Kreativen, die es nach Berlin gezogen hat.
In Berlin war damals grundsätzlich auf allen kreativen Feldern super viel möglich, weil es einfach noch viel Freiraum gab. Dadurch, dass Gebäude, Ateliers für Maler, Studios für Künstler, überhaupt Wohnen, alles war erschwinglicher als überall anders. Also es war zu dem Zeitpunkt die mit Abstand
außergewöhnlichste westliche Hauptstadt der westlichen Welt, weil normalerweise ist die Hauptstadt die teuerste Stadt eines jeden Landes und Berlin war nicht die teuerste Stadt des eigenen Landes. Das waren München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg. Deshalb war da wie so ein Vakuum und für alle Kreativen machte es einfach mal Sinn, da hinzugehen oder für viele zumindest. Und das war wie so ein Treffpunkt, aus dem Leute aus verschiedenen Disziplinen, Ländern, nicht nur Städten, eben Ländern, das ist ja auch ein internationales Ding. Und das hat mit Rap eigentlich total wenig zu tun.
Auch 4Music ist dann 2002 endgültig nach Berlin gezogen. Ich meine, das war schon hart. Das war damals das wichtigste Plattenlabel in Stuttgart, unser Vorzeigelabel sozusagen. Klar. Diese ganzen Alben, wir haben ja schon drüber gesprochen, die rausgekommen sind. Freundeskreis, Afrop, die Fantas selbst natürlich. Alle da rausgekommen und ich meine, wer da noch alles gesigned war, das war ja auch krass. Ne? Teilweise auch Leute, die gar nicht aus Stuttgart kamen. Blumentopf, Gentleman, Joy Danalani, Clueso. Das war schon krass.
Mega. Eine Hauptbegründung von 4Music für den Umzug nach Berlin damals war ja, dass sie und andere Kreative zu wenig Unterstützung von der Stuttgarter Politik bekommen haben. Und genau darüber haben wir mit Smudo gesprochen.
Ja, stimmt. Das haben wir natürlich, politisch haben wir das gespielt. Also natürlich ist Stuttgart eben auch Stuttgart. Ne? Also immer schon recht spießig. Und ich weiß, dass Stuttgart immer das Problem hatte, dass sie kulturell einfach immer schwach waren, ihre Subkultur einfach wirklich schlecht unterstützt hatten. Und ich bin mir nicht sicher, ob man da wirklich einer Stadt eine Schuld geben kann. Jetzt, wo ich in etwas versöhnlicherem Mindset bin im hohen Alter. Aber damals haben wir natürlich schon gepisst. Wir haben unser Medienhaus dahingestellt mit Proberäumen und unserem Studio drin und haben das auch so ein bisschen als Anziehungspunkt gesehen für Kreativschaffende. Und dann wurde ein paar Jahre später wurde in Feuerbach eben auch an sich an Kreativschaffende gerichtetes, von der Stadt gesponsertes oder irgendwie unterstütztes Bauprojekt am Pragsattel da gemacht. Da fanden wir uns irgendwie auch irgendwie vernachlässigt.
Ja, aber das war nur eine von mehreren Sachen, die Sie an der Stuttgarter Politik geärgert haben. Ein legendäres Beispiel: Die Fantastischen Vier wollten 1999 ihr 10-jähriges Bandjubiläum auf dem Schlossplatz in Stuttgart feiern.
Die Stadt hat uns das verboten, ne? Das geht nicht, da waren die Blumenrabatte zerträte und so. Das war so ein Spruch, der rumgegangen ist. Und kurzum, wir hatten das Gefühl, egal, weißt du, wir sind hier eine Band, wir machen das seit 10 Jahren, wir richten den Fokus auf Stuttgart, wir haben ein Label, wir bringen also auch Arbeitsplätze, wir machen Arbeit und wir bringen auch eine gewisse Kultur zusammen, wir wollen was veranstalten und dann scheitern wir, wenn wir sowas feiern wollen und irgendwie auch, am Ende sind solche Veranstaltungen ja auch ein Kit, der die Menschen zu einem Punkt bringt und auch die Bands und die Schaffenden, die Kulturschaffenden zu einem Punkt bringt. Und das hat uns natürlich enttäuscht.
Ja, Smudo war in unserem Gespräch schon sehr ehrlich. Er hat uns dann aber auch noch verraten, was der eigentliche Hauptgrund war, warum 4Music dann 2002 komplett nach Berlin gegangen ist.
Nach Berlin mussten wir aber nicht deswegen. Nach Berlin mussten wir, weil da man einfach hin musste, weil dort ist warm rausgekommen. Dort mussten wir uns hinstellen und Bench abschöpfen. Aber natürlich wäre das politisch da doof gewesen und wir sagen, ja, wir gehen da hin, weil super da. Haben wir natürlich gesagt, nee, weil Stuttgart ist einfach ein Arschloch und deshalb gehen wir jetzt. Und es hat so einen Drive gehabt bekommen, diese Aussage, weil natürlich ganz viele Kulturschaffende im Funk und Fernsehen und in Zeitungen uns hinterhergeschrieben haben, gesagt, so, Stuttgart, jetzt sind sie gegangen, super. Da können wir natürlich, klar, können wir da immer drüber jammern, dass in Stuttgart kulturell nichts passiert, aber selber schuld. Und das war natürlich schön. Am Ende war das eine schöne Rache, hat sich gut angefühlt. An den Tatsachen vorbei, jedenfalls an unseren Tatsachen. Aber das ist aber nochmal auch Politik. Darum geht es ja auch oft in der Politik, um eine Botschaft, die aufgenommen wird. Und am Ende ist das ja eine Botschaft gewesen, die resonierte ja bei den Kulturschaffenden. Also insofern ist dieses Ergebnis dieser Aussage völlig richtig.
Ja, das war schon ein Thema in Stuttgart. 4Music war weg, ausgerechnet auch noch nach Berlin, ja, in die böse Hauptstadt, in dieses böse Berlin. Und das war ja eh in so einer Zeit, wo man wusste, ja, die letzten großen Hits in Stuttgart, die waren auch schon wieder so eine Weile her. Ne? Und dann eben dieses generelle Thema, dass viele Künstler und Kreative auf einmal lieber weggezogen sind, war halt einfach kein gutes Signal für Stuttgart.
Nee, gar nicht. Das hat der Stadt schon so einen Schlag versetzt und auch, weil die Politik nicht viel unternommen hat, dem was entgegenzusetzen. Ich meine, es ist ja eh super schwierig, mit so einer Riesenstadt wie Berlin generell mitzuhalten, mit all ihrer Größe und ihren Möglichkeiten. Geht eigentlich eh fast nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Das hören viele Stuttgarter nicht so gerne, aber dafür hat es ja ziemlich lang ziemlich gut geklappt. Aber das war jetzt erstmal die politische und wirtschaftliche Dimension. Es gibt aber auch eine emotionale. Das war nämlich auch ein harter Schlag für manche Stuttgarter Hip-Hop-Fans. Zum Beispiel für Nicole, die sich in der ersten Folge noch so gefreut hat, dass in den 90ern endlich was Geiles, Identitätsstiftendes aus ihrer Heimatstadt kommt.
als 4Music sich dann entschieden hat, nach Berlin zu gehen, ich habe das denen persönlich übel genommen. Für mich war das so, ich war wirklich traurig. Das ist wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn eine Freundin was Fieses macht oder so. Ich habe das denen wirklich persönlich, es ist mir persönlich nahegegangen und ich habe das auch so wie so als Betrug an meiner Heimatstadt empfunden. Das ging auch echt noch lange, das habe ich denen echt noch lange übel genommen.
Das ist echte Stuttgart-Liebe. Irgendwie auch ein bisschen krass, aber sympathisch, finde ich. Sandy, wie war das denn bei dir? Hast du es auch 4Music übel genommen?
Ja, was heißt übel genommen? Also ich habe es denen jetzt persönlich nicht übel genommen, das finde ich jetzt schon Quatsch irgendwie. Aber klar, das war traurig und ich meine, das war ja auch irgendwie einer meiner ersten Arbeitgeber, ne? Wenn auch nur irgendwie als Minijob oder wie auch immer man das genannt hat. Aber klar, da hängen halt Erinnerungen dran, ne? Ist klar.
4Music ist also komplett nach Berlin gegangen. Das heißt aber jetzt nicht, dass 4Music nicht mehr coole Mucke rausgehauen hat. Zum Beispiel 2004, im gleichen Jahr, in dem Agro Berlin meinen Blog von Sido veröffentlicht hat, kommt bei 4Music das erste Soloalbum von Max Herre raus. Und das klingt so ganz anders als alles aus Berlin.
Ich freue mich wieder hier zu sein, es ist so viel passiert, ich hab so viel zu schreiben. Und es wird immer schwerer in der Welt noch klar zu sehen, sicher wollen viele wissen, wie ich hier und da zu stehe. Es ist 2004, die Welt steht immer noch, und klar sehe ich eine Zukunft, ich zieh grad Kinder groß. Und klar will ich leicht reden, ich hab viel Glück im Leben, ich hoffe nur mit der Platte ein bisschen was zurückzugeben. Oh Mann, mich hat's gejuckt und ich wollte wieder rappen. Irgendeiner in dem Genre muss doch Liebe spreaden. Bin aus einer Zeit, als wir Teil einer Bewegung waren, ein MC mehr sein musste als nur ein Egoman. Und muss gestehen, ich weiß auch selbst nicht wohin, wenn nur die Seele nicht verkaufen, um noch Geld zu verdienen. Will einfach nur Musik machen, die einen Funken Hoffnung schenkt. Wenn's dir mies geht, hör meinen Song, lass den Kopf nicht hängen.
Ja, das ist schon ein richtiges Kontrastprogramm zu dem ganzen Stuff aus Berlin, was Max Herre da rausgebracht hat. Der hat musikalisch halt sein eigenes Ding gemacht. Und das, obwohl der Agro-Hype ja echt extrem riesig zu der Zeit war. Für Max war das aber kein Thema, ob das überhaupt geht oder nicht, ob man das machen kann oder nicht. Ne?
In Amerika würde man die Frage gar nicht stellen, weil das Spektrum war viel größer und es gab alles. Und es gab eben auch Conscious Rap und Leute, die irgendwie musikalischer unterwegs waren oder so mit Bands gespielt haben, wie die Roots oder so. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Hier war das immer so ein bisschen sehr Hip-Hop-Polizeig anders und ab den frühen Nullerjahren haben das so ein bisschen die Berliner, Agro-Berlin und was weiß ich was diktiert auch, so was so der Sound der Stunde ist. Und ich habe mich da nicht wahnsinnig zu Hause gefühlt, natürlich. Zumal schon auch eine Zeit war, in der es relativ viel Beef gab zwischen verschiedenen Städten, Lagern und ich habe schon den Shift auch gespürt, auch auf dem Splash. Ich habe 2004 auf dem Splash gespielt und es war eine andere Stimmung wie die Jahre davor, wo irgendwie das ein Community-Ding war und man ist halt hin und es war irgendwie auch ein sich treffen. So, glaube ich, so ab 2003, 2004 wurde es so ein bisschen ruppiger. Die Berliner und andere haben dann immer ihre kompletten Trosse mitgebracht an Leuten. Dann hingen super viele Leute backstage, die eigentlich nicht auf der Bühne waren, die einen bestimmten Vibe gemacht haben und so auf eine bestimmte Art represented haben. Das war jetzt nicht so mein Ding. Und guck mal, für mich war das nie so wichtig, mich über diese Hip-Hop-Szene zu definieren. So, ich fand auch diesen Begriff Deutschrap oder sowas, ich fand das immer kacke. Ich war immer so, nee, wir machen irgendwie Hip-Hop oder Sachen, die im Hip-Hop beheimatet sind, auf Deutsch. Aber wir empfinden uns als ein Teil einer internationalen Szene.
Ja, geiler Ansatz, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass damals alle nur noch Agro Berlin und Co. hören wollten. Also Sandy, wir beide haben ja damals beim Radio gearbeitet, bei Das Ding. Und da erinnere ich mich, kamen trotzdem noch total viele Wünsche für Hip-Hop aus Hamburg und Stuttgart. Also es ist nicht so, dass alle gesagt haben, wenn wir deutschen Hip-Hop hören wollen, dann nur aus Berlin. Das ist natürlich Quatsch.
Das hat extrem polarisiert. Es gab also viele Leute, mega, die wollten das nur das hören und ganz viele, die haben einfach dann gleich abgeschaltet, wenn man es dann doch gespielt hat, wenn man es überhaupt spielen durfte. Das war ja die andere Sache. Ein paar Agro-Berlin-Songs waren ja einfach fürs Radio schwierig.
Leider ungeeignet. Und manche haben auch gesagt, ne, die Hip-Hop aus Stuttgart und Hamburg gehört haben, die machen unseren Hip-Hop kaputt. Dieses Berlin-Ding, das ist kein Hip-Hop mehr für mich. Also ja, es gab irgendwie alles.
Es war so eine Zeit, wo man einfach die anderen Dinge dann gar nicht so akzeptiert hat oder auch nicht akzeptiert hat, wenn man eben nicht mitgespielt hat. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Es gab mal einen Preis, das war der Hate Slam. Kennst du den Hate Slam?
Ich habe, glaube ich, mal von gehört, ja.
Das war ein Preis, wo man als Journalist für die besten und bösesten Leserbriefe ausgezeichnet wurde. Die hat man dann also wie so ein Poetry Slam auf der Bühne vorgelesen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das Ding gewonnen habe, sogar gegen Spiegel und Stern Stern und was weiß ich was. Und meine Punchline war am Ende ein böser Leserbrief von einem Agro-Berlin-Fan, der mich total beleidigt hat, weil ich zu wenig Agro gespielt habe. Und am Ende noch dann das Ganze unterschrieben hat mit Agro-Berlin reibt deinen Stock, Bruder. Das weiß ich noch, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf Dankeschön. Jeden Fall.
Bin ich noch, der
können Hauptpreis, wir diesen Brief übrigens nochmal veröffentlichen, oder was du da gemacht hast?
Nee, der ist eingerahmt und der Hauptpreis war übrigens ein goldener Arsch mit Ohren. So, bin ich noch stolz drauf. Meine größte Auszeichnung. Eigentlich. Ja, so ist es halt, wenn man sich mit den Agro-Berlin-Ultras anlegt. Aber wir Stuttgarter konnten das ja auch immer, diese Lokal-Kolorit-Flagge hochzuhalten. Ging auch weiterhin. Max Herre, Joy Danalani, Erste Liebe, ist ja auch nochmal so eine Liebeserklärung an Stuttgart.
Ich mag deinen Anblick und dass du viele Sprachen sprichst. Liebst, dass du sowohl High-Class als auch Straße bist. Wenn's nur um uns ging, glaub ich, wär geblieben. Denn du bleibst meine erste Liebe.
Schön, dass du wieder da bist. Warst so lange nicht mehr hier.
Zu lang, Baby. Zu lang.
Ich wusste eines Tages, kommst du zurück nach.
Ganz Deutschland feiert 2004 Sidos Block im Märkischen Viertel. Max Herre feiert seine Exilheimat Stuttgart.
Tatsächlich mittlerweile Exilheimat, der ist 2002 nach Berlin gezogen. Auch der Liebe wegen, seine Frau Joy, die kommt ja aus Berlin, aus Kreuzberg, um ganz genau zu sein.
Und Hip-Hop-Fan Nicole aus Stuttgart fand's natürlich geil, dass Max einen Song über seine erste Liebe Stucki gemacht hat. Könnte man meinen. War aber nicht so.
Ja, Stuttgart war deine erste Liebe und du hast sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel für das heiße Berlin. Und nur weil du jetzt ein paar Jahre später dem nachheulst, macht es das nicht besser, dass du sie damals verlassen hast. Könnt ihr das verstehen? Ich kann diesen Song auch wirklich nicht hören. Das ist echt, da sitzt was tief. Ja, ich habe das auch nicht mehr als, also das war für mich auch nicht mehr authentisch.
Heute lacht Nicole übrigens darüber, dass sie damals so gedacht hat, aber sie war halt verletzt, stellvertretend für Stuttgart.
Ja, jetzt müssen wir aber auch mal darüber sprechen, wo wir denn eigentlich mit Nicole gesprochen haben und wo sie mittlerweile wohnt. Ne? Ist das nicht auch zufällig, das böse Berlin, das sie vorhin noch so verurteilt hat, dass man da doch nicht hinziehen darf, wenn man Stuttgarter ist?
Ja, wie gesagt, sie lacht ja selber drüber und findet es auch total witzig. Anderes Alter, ne? Wenn man so jung ist, dann ist man einfach kompromissloser und war damals halt ein Thema. Sie war halt verletzt.
Aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Nun gut, Max war weg, die Fantas sind weggezogen, Afrop ja auch, der wohnt in Hamburg mittlerweile. Ja, aber war ja auch mal eine Zeit lang in Berlin unterwegs. Ne?
Im Märkischen Viertel hat er sogar mal gelebt.
Mehr Berlin geht eigentlich kaum, ne? Aber zumindest ein realer Ort, so muss man sagen. Ich meine, Robbe hat ja eh schon früh genug selbst soziale Probleme in seinen Songs angesprochen und irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive in seinen Songs gezeigt. Das war für uns teilweise dann auch schon krass, ne? Wenn man da irgendwie vielleicht gar nicht in so einem schwierigen Umfeld aufgewachsen ist und er hat dabei bewusst noch gar nicht alles erzählt. Er wusste, Deutschland war eben noch gar nicht so weit.
Du kannst dir nicht erzählen, also das, was ich da gemacht habe, was ich erlebt habe und so Sachen. Ich wusste, das ist too much. Ne? Aber die Generation nach mir hat drauf geschissen. Ne? Die haben es erzählt und die haben gewonnen. Ne? Aber zu meiner Zeit wäre das unmöglich gewesen. Weil das allererste, was ich gehört hätte, wäre, ja, er versucht jetzt ja Deutschland zu ghettoisieren und so, ja, er ist schwarz und jetzt macht er hier auch auf Straße, das gibt's hier gar nicht. Es gibt hier keine Ghettos in Deutschland.
Als dann Berlin übernommen hat, hat fast niemand mehr angezweifelt, dass es in Deutschland Ghettos gibt, ne? Also Afrop war da schon immer weit vorne. Und er haut 2005 auch ein neues Album raus. Hammer heißt es.
Es geht mir gut, weil ich auch gar nichts mehr beweisen muss. Und dass ich darauf, was die Leute sagen, scheißen muss. Nach all den Jahren noch lange kein Rap-Opa. Du spielst ein Instrument, ich ne ganze Rap-Opa. Ich hab die Zungenbrecher, Lungenflächer. Die Schlauen halten sich zurück, es werden nur die Dummen frecher.
Aber nicht nur Afrop, sondern auch Massive Töne veröffentlichen 2005 ein neues Album. Das war dann 3 Jahre nach ihrem letzten Album MT3. Das war die Platte mit Cruisen und Traumreise drauf.
Und schon auf MT3 hatten sich die Jungs vorgenommen, einfach geile Songs zu machen und auch über Themen zu schreiben, die Menschen gefallen, die jetzt nicht Hardcore-Hip-Hop-Fans sind. Denn dieses Game hatten sie ja schon mit ihren vorherigen Alben durchgespielt. Und das ziehen sie bei ihrem neuen Album genauso weiter durch.
Zurück in die Zukunft heißt also die neue Platte. Und was ich ziemlich gut finde, die haben jetzt nicht zwingend versucht, irgendwie einen auf hart zu machen und bewusst krasse Worte zu benutzen, nur weil das irgendwie gerade angesagt war in der Zeit, obwohl sie die Sprache ja eigentlich selbst genauso benutzt haben.
Im Backstage haben wir alle so geredet irgendwo. So, also, das war auch normal.
Ja, Also Ju sagt, wie es dazu ging, aber das war halt nicht ihr Style, dass sie das dann auch noch auf den Song packen. Stattdessen kam Topmodel raus. Das war zwar keine Ghetto-Sprache, aber naja, sagen wir mal, was die Lyrics angeht. Nennen wir es mal anders, oder?
Finde ich eine gute Bezeichnung.
Du siehst gut aus, du bist mein Topmodel. Du kommst groß raus, du ziehst dich an und ich zieh dich aus. Du ziehst dich an, ich zieh dich aus, komm sieh dich an. Du siehst gut aus, du bist mein Topmodel.
Topmodel war die allererste Single vom Album und klingt für mich auch ein bisschen wie ein Versuch, wieder einen Hit zu landen, oder?
Ja, auch wenn man es inhaltlich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Es war halt auch wieder so eine Nummer, wie hat Samy Deluxe so schön genannt? So Bubblegum-mäßig, ne? Also irgendwie so ein bisschen viel Angriffsfläche, ne? Wir hatten das Thema mit Cruisen ja schon und ja, inhaltlich, naja.
Aber der Beat war cool, ne?
Das stimmt.
Und das ist auch kein Wunder.
Produziert haben wir es ja mit DJ Head. Und DJ Head ist der Producer von Eminem. Der hat ja D12, die ganzen Hits für D12 gemacht und Without Me von Eminem. Hat DJ Head gemacht und wir haben mit ihm diesen Song produziert.
Du bist mein Topmodel.
Und auch nicht, weil wir unfassbar viel Kohle hatten von der Plattenfirma und wir kaufen uns den US-Star-Produzenten ein. Nein, der hat in Stuttgart gewohnt zu dem Zeitpunkt und war ein Kumpel von uns. Ich habe mit ihm auf Partys zusammen aufgelegt. Verrückt, er war zu dem Zeitpunkt der DJ von D12 und Eminem und Producer, also von Eminem, wohnte aber in Stuttgart. Das weiß kaum jemand, weil seine damalige Frau aus Stuttgart kam und er so, ach, schön hier, zieh ich da noch. Freiberg am Neckar, da bei Ludwigsburg, im Einfamilienhaus. Das ist voll verrückt. Und wir haben halt zusammen gechillt und er meint, ah geil, was für Mucke ihr macht. Und haben diesen Track zusammen gemacht. Und wir dachten natürlich so, ey, wie krass. Und dann wurde das gar nicht gecheckt. Die Leute haben den Beat bei uns gar nicht so gecheckt.
Ja, wahrscheinlich, weil der Text von Topmodel so im Vordergrund stand. Ne? Eminem-Produzent DJ Head hin oder her. Massive Töne wollten Topmodel eigentlich gar nicht als erste Single vom Album machen, sondern den Song hier.
Ey, Ladies, kommt, macht Move. Ey, Jungs, kommt, macht Move. Ey, Leute, kommt, macht Move.
Okay, komm schon, Baby, beweg dich.
Ja, komm schon, Baby, zusammen mit Fatman Scoop. Gott hab ihn selig, war zu dem Zeitpunkt schon auch eine Nummer, die man im Club spielen konnte. Ich habe den Track echt gern aufgelegt und ich finde, der lief auch bei den anderen DJs dafür, dass eine deutsche Nummer eigentlich am Ende doch war, relativ oft. Und die Massiven, die waren sich auch selbstsicher, der hätte eigentlich noch viel größer werden müssen.
Wir waren mega stolz auf den Song, weil Fatman Scoop ein Freund von uns war. Fatman Scoop, rest in peace an dieser Stelle, der... Wir haben sein Booking in Deutschland gemacht und wir waren Homies und wir haben den Track wirklich im Studio in Stuttgart aufgenommen, was viele zu dem Zeitpunkt gar nicht geglaubt haben, weil Fatman Scoop da sehr, sehr bekannt war, weil er mit Mariah Carey und Missy Elliott zwei Mega-Hits hatte zum selben Zeitpunkt und wir als Deutsche diesen Song da draußen haben, das war bei der Plattenfirma nicht gewollt und wir haben gesagt, hey, das ist der größte Hit in den Clubs in Deutschland gerade und es gab dann kein Video dazu, weil sie sagt, ah, nee, das muss Topmodel sein. Wir haben gesagt, nee, Topmodel ist okay, aber das machen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Und dagegen konnten wir uns nicht wehren. Da war dann der Hebel, entweder ihr macht Topmodel und dafür gibt's Geld für ein Video oder schauen wir mal. Also es war schon so richtig mies.
Und so wurde halt Topmodel die erste Single und nicht Komm schon Baby. Wäre wahrscheinlich cooler gewesen. Mhm. Ne? Wäre für die Hip-Hop-Community eine ganz andere Message gewesen als dieses sehr kommerzielle Topmodel. Einfach innovativer, ne?
Ja, das ist so schade. Dabei hätte Komm schon Baby echt auch Hitpotenzial, ne? Irgendwie Clubtrack, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht so poppig. Internationaler Star drauf. Der war zu dem Zeitpunkt richtig gehypt. Ich glaube, das hätte echt gut funktioniert. Aber manchmal da hast du es halt einfach nicht selbst in der Hand. Und die Erfahrung mussten die Massiven halt leider bei dem Album auch machen.
Das Interessante dabei ist eigentlich, dass es eben doch am Ende super, super, super erstrebenswert sein muss für jeden Künstler. Und heute geht es, glaube ich, vielleicht besser als früher, so viel Kontrolle über seine Musik zu behalten, wie es irgendwie nur geht. Und dass uns das passiert, das ist eigentlich total verrückt, weil wir uns immer eingeredet haben, über Jahre lang, dass wir die komplette Kontrolle über alles haben. Und dass wir sehr, sehr DIY sind. Sind wir auch, aber wir sind zwar DIY. Aber wir haben nie dann später die volle Kontrolle gehabt. Da muss man der Wahrheit einfach ins Auge sehen. Und das ist ein krasses Learning. Und das hat mit dazu geführt, dass ich auch so krass abgeturnt war und sagte so, ey, ist okay, I got it. Ich habe verstanden, wie der Hase läuft. Kein Bock mehr auf den Quatsch. Ich nehme mal eine Auszeit.
2006, genau 10 Jahre nach ihrem legendären Debütalbum Kopfnicker. beschließen Massive Töne mit der Band eine Pause einzulegen.
Nach dem ganzen Massive Ding war es für mich auch irgendwie schwer, auch wieder Spaß an der Sache zu haben. Ich habe ein Jahr lang zum Beispiel keine Musik gehört oder hören können. Das hat einfach nur meine Ohren gestresst. Es war Stress in meinem Ohr.
Das klingt schon echt heftig, ne, was Drew da erzählt. Also ein Rapper, der im Rampenlicht stand, erfolgreich war und dann plötzlich irgendwie nicht mehr und man sieht und hört, wie es bei anderen funktioniert. Also ich kann mir schon echt vorstellen, dass das ein ziemlich mieses Gefühl sein muss und einen dann auch irgendwo am Ende sehr, sehr fertig macht. Aber meine Oma hat immer gesagt, nach Regen kommt immer Sonne. Das ist das Wichtigste. So nämlich, hallo Oma, auch du, rest in peace. So war es zum Glück auch bei Drew und wie genau er das geschafft hat, wieder Spaß an der Musik zu finden, das erzählen wir euch in der nächsten Folge.
Und nun kommen wir zu einer anderen sehr krassen Geschichte. Jetzt wird dieser Podcast zum True Crime Podcast auf eine Art. Denn was 0711 erleben musste, ist ein richtiger Wirtschaftskrimi.
Ja, es läuft gut bei 0711 in den 2000ern. Strachi und Chovy, aber auch die Mitarbeiter Linda und Co., die haben richtig Gas gegeben. Man ist erfolgreich, man ist auch selbst ein Gewinn für Stuttgart, muss man ja auch mal sagen. Das Hip-Hop Open wird geplant, die ganzen Partys. Supreme im Perkins Park, boah, ich weiß noch, wie krass das war. Da waren die ja auch mit beteiligt und am Start. Schlange bis runter an die Stresemannstraße, da ist man irgendwie eine Stunde oder zwei angestanden, wenn man da rein wollte. Und meistens hat man es auch nicht geschafft, reinzukommen. War die In-Party, dann gab es die Booking-Agentur. Agentur noch, die Musik ja sowieso. Also eigentlich scheint alles echt fett zu laufen.
0711 und Co. haben es in den letzten rund 10 Jahren immer mehr geschafft, ihren Traum zu leben, was ja sehr schön ist. Aber dabei steht die Leidenschaft im Vordergrund und nicht die Kohle.
Wichtig war, wir machen ein Festival oder wir machen ein Event, das muss erstmal in erster Linie funktionieren. Und im Idealfall laufen wir nicht auf Null raus. Das weiß ich, dass wir dafür immer erstmal gekämpft haben und alles, was dann über die Null hinaus gekommen ist, war so, hey toll, jetzt haben wir auch noch ein bisschen was verdient. Mega.
Ja, gut, Strachi hat uns aber auch noch ganz ehrlich gesagt, dass es am Ende doch auch darum ging, mit dem ganzen Ding Geld zu verdienen, was ja auch logisch ist. Ich meine, das ist eine Firma, ne? Man hat da Verantwortung, Mitarbeiter und alles, ne?
Und 0711 veranstalten jetzt ja auch keine Kegelabende oder sowas.
Bisschen größer ist es, ja.
Ja, da ist viel Geld im Spiel bei Ihnen, um alles an den Start zu bringen und vorzufinanzieren. Und das kann ja auch mal schief gehen. Und dann bist du pleite. Ist ja vielen schon passiert in der Branche. Soll aber 0711 natürlich auf keinen Fall passieren.
Es wird also alles professioneller und deshalb beschließt 0711, sich endlich mal jemand zu holen, der sich dauerhaft um die Finanzen kümmert.
Das Finanzthema war so, hey, der Buchhalter war so, hey, nimm uns bitte diese Last ab. Weil Buchhaltung wir waren überhaupt keine Fans davon. So, wir waren ja ein kreativer Haufen Menschen, die das Letzte, was sie wollten, war Buchhaltung zu machen.
Also holen Sie sich jemanden, der Ihnen Sicherheit gibt, einen festen Buchhalter, der sich um all den Kram kümmert, auf den Sie keinen Bock haben, der die Finanzen im Blick hat, damit Sie weiter ungestört Ihren Traum leben können. Schlauer Move. Eigentlich.
Ja, eigentlich, wie du sagst, Felix. Weil schlecht ist, wenn ausgerechnet diese eine Person, die einem ja helfen sollte und das alles in Bahnen lenken sollte, dann ausgerechnet dafür sorgt, dass man fast alles verliert. Das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Die hören wir jetzt, denn genau das ist 0711 im Jahr 2008 passiert.
Das war wirklich so ein richtiges Kackjahr, kann man mal sagen.
Es war, glaube ich, das dunkelste Kapitel der Geschichte von 0711. Und das hat ganz viele in Mitleidenschaft gezogen, auch Massive Töne und auch andere Companies, die wir da gegründet hatten mit anderen Kreativen, zum Beispiel die Firma Heavy Rotation. Wir hatten eine Booking-Agentur, bei der wir ganz viele US-amerikanische Künstler nach Europa geholt haben.
Und der Schaden war riesig.
Der Gesamtschaden, der angerichtet wurde bei allen, ich weiß es nicht genau, aber eine höhere sechsstellige Nummer. Also es war sehr viel Geld.
Sechsstellig, also mehrere hunderttausend Euro. Das muss man sich mal überlegen, wie krass viel Geld das ist.
Ja, beinahe wäre 0711 in den Ruin getrieben worden und sie hätten alles verloren, was sie sich die letzten Jahre mühsam aufgebaut hatten.
Ja, und schuld ist Bernd, also nicht MCB, keine Sorge. Bernd heißt nämlich auch der Buchhalter oder hieß der Buchhalter von 0711. Also der Typ, der sich ab Mitte der 2000er eben um diese ganzen Finanzen gekümmert hat.
Der war viele Jahre älter als wir. Und hat es echt sehr akribisch gemacht eigentlich und ist dann immer mit jedem Beleg hinterhergerannt. Und der hat uns der war Untermieter quasi bei uns im Büro. Wir haben dem Zimmer vermietet, sodass der immer quasi vor Ort war. Und wie gesagt, war da total akribisch hinter allem.
Genauso war der Buchhalter auch Strachi von einem guten Geschäftskollegen empfohlen worden als sehr akribisch.
passt, dachte sich Strachi, ist er wirklich.
Ja, und Strachi hat uns auch gesagt, dass man Bernd für seine Arbeit eben schon sehr geschätzt hat. Das war jetzt keiner, mit dem die 07-11er irgendwie abends feiern gegangen sind oder in irgendwelchen Clubs rumhingen oder sonst irgendwas. Der hatte jetzt auch nicht viel mit der Hip-Hop-Kultur zu tun, aber der wirkte eben irgendwie wie so ein korrekter Typ auf die. Und das ist ja wichtig als Buchhalter. War ein bisschen älter, nicht so wild, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen unauffällig eher.
Manche von 0711 haben aber im Laufe der Zeit ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm aufgebaut, sagt Jovi. Und der Strachi wiederum hat nach langem Suchen ein Foto von ihm gefunden. Und da ist er auf jeden Fall ordentlich braun gebrannt, das kann man nicht anders sagen. Wie wirkt er sonst auf dich, Sandy?
Ja, braun gebrannt, aber ich finde, er sieht schon seriös aus irgendwie. Also ist vertrauenswürdig mal. Ich glaube, den hätte ich jetzt auch meine Buchhaltung machen lassen oder, weiß nicht, Steuern oder sonst irgendwas. Aber das muss bei mir jetzt auch nichts heißen. Also Grüße an der Stelle an meinen Steuerberater. Ich hoffe mal, der klaut mir kein Geld.
Ja, witzig ist, dass Bernd ja übrigens auch öfter mal für lau die privaten Steuererklärungen für einzelne 0711-Kollegen übernommen hat. Das hat mir Linda erzählt. Und Bernd hat wohl ganz geschickt generell fast immer einen auf hilfsbereit gemacht, wenn jemand bei 0711 was gebraucht hat. Da glaubst du dann natürlich noch weniger, dass dich so jemand betrügen könnte. Ne? Also Bernd hat ganz genau gewusst, wie er die 0711er manipulieren muss, damit er damit durchkommt. Und so hat das Ganze 3 Jahre gedauert, bis der Betrug aufgeflogen ist. Und, wir haben es ja eben schon gehört, Strachi hatte lange den Eindruck, dass der Buchhalter seinen Job sehr akribisch macht.
Es hatte also alles irgendwie System. Jetzt wird es natürlich sehr spannend. Wir wollten natürlich auch wissen, wie Bernd der Buchhalter eigentlich betrogen hat. Und ich glaube, das lassen wir Schovi mal selbst erzählen.
Er hat die Gelder praktisch alle sich selbst oder auf Konten überwiesen, auf die er Zugriff hat. Es ist ihm deswegen auch so leicht gefallen, weil wir einen sehr guten Leumund haben bei Leuten, weil wir nie in unserem Leben irgendjemandem irgendeinen Cent geschuldet haben. Es hat dazu geführt, dass selbst wenn mal dieser Typ Rechnungen nicht bezahlt hat, in unserem Namen, also die an uns gestellt waren, an 0711, dass die befreundeten Firmen und langjährigen Freunde und Partner sich gar nicht gemeldet haben, weil sie gesagt haben, ach, die zahlen, ach, vielleicht können die gerade nicht zahlen. Dann zahlen sie halt ein bisschen später, ist ja kein Problem. Das heißt, uns ist auch gar nicht aufgefallen, dass das Geld gar nicht ankam.
Ja, aber wie das dann halt eben so ist, irgendwann haben sich dann natürlich doch auch immer mehr Leute bei 0711 gemeldet und freundlich gefragt, wo denn jetzt das Geld bleibt. Genauer gesagt bei Linda von 0711.
Ich war ja dann immer diejenige, die halt so sich um diese ganzen Zahlungsabläufe und so weiter zumindest mal die Rechnung empfangen hat und die dann weiter zur Zahlung gegeben hat. Habe ich mich ja viel darum gekümmert und dann habe ich halt andauernd Anrufe bekommen von den Kids und so, hey, ja, ich weiß ja schon, dass sie bezahlt und so, aber irgendwie ist jetzt meine Rechnung seit 2-3 Monaten offen. Und dann habe ich angefangen, dem Buchhalter halt auch Stress zu machen oder ihm dann quasi so immer mehr härter zu konfrontieren. Und gab so oft Situationen, wo ich dann halt auch voll mit ihm aneinander geraten bin und während die anderen irgendwie immer versucht haben, die Situation zu beruhigen und so zwischen uns zu schlichten. Letztendlich habe ich immer gedacht, so, hey, der Typ hat halt einfach seinen Job nicht drauf.
Ja, kein Wunder, wenn sich da regelmäßig Leute beschweren, dass sie ihre Kohle nicht bekommen haben. Und das Blöde ist, Linda hat es dann abbekommen, was für sie natürlich total unangenehm war. Aber Bernd hat es lange geschafft, sich da wieder rauszuwinden, hat uns Schovi erzählt.
Wenn dann Leute die Hand gehoben haben und sagen, die Rechnung ist nicht bezahlt oder sonst was, hat er das sehr gut vermocht, genau diese Löcher dann immer schnell zu stopfen oder eine Ausrede zu finden, warum da in diesem einen Fall was verrutscht sei. Und hat es immer schön wieder glatt gebügelt. Der hat sozusagen immer nur das beruhigt, wo sich mal jemand beschwert hat. So schneeballsystemmäßig hat er das gemacht. Und irgendwann ist das natürlich nicht mehr zu verheimlichen gewesen.
Ja, aber das Krasse ist, es hat halt einfach ganze 3 Jahre gedauert, bis er aufgeflogen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das sehr, sehr heftig. Also Chapeau irgendwo an den Buchhalter Bernd, dass er das so lange mit dem Schneeballsystem aufrechterhalten hat. Anfang 2008 ist es dann aber doch so langsam passiert, dass alles aufgeflogen ist.
Irgendwann war es so, dass unser Steuerberater gemeint hat, hey, da gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten mit der Umsatzsteuer. Da ging es am Anfang irgendwie um 28.000 Euro oder irgendwie sowas. Wir so, scheiße. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, hey, fuck, der Bernd, habe schon richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist jetzt nicht irgendwie 2,50 Euro. Eigentlich, wenn er da sowas verzockt, weiß ich nicht, können wir dann auch weiter mit dem zusammenarbeiten? Haben wir schon echt überlegt, ob wir dann jemand anders holen sollten. Hatte echt schon ein schlechtes Gewissen, den auf die Straße zu setzen.
Im Nachhinein echt lustig, ne? Strachi hat ein schlechtes Gewissen, weil er den armen Bernd entlassen muss. Kann ich mir bei Strachi aber auch echt gut vorstellen. Ist einfach so ein sympathischer Typ, der glaubt noch an das Gute im Menschen, ne? Und er hatte sich damals sogar noch überlegt, ob er ihn dann irgendwo anders unterbringen könnte, wenn er ihn entlassen muss.
Jetzt war aber das nächste Problem, dass man den Bernd erstmal erreichen musste und der war gerade mal wieder in Dubai, da war der irgendwie häufiger.
Und dann habe ich seine Frau angerufen, Frau in Anführungszeichen, also er hat uns immer von seiner Frau erzählt und dann klang die uralt so, ja, der Bernd, der ist nicht da. So, und wir so, hä? Und er war so, ich würde sagen, damals so Mitte 40. Und da habe ich mir gedacht, hä, das ist echt weird.
Ja, und jetzt wird's richtig gut. Diese Frau, in Anführungsstrichen, von Bernd war nämlich gar nicht seine Frau, sondern eigentlich die Mutter von Bernds Lebensgefährten. Das hat dann auch den Altersunterschied schnell erklärt. Das wusste aber Strachi da natürlich noch nicht. Und die Frau, Schrägstrich Mutter vom Lover von Bernd, die hatte dann aber später auch noch in einem anderen Telefonat eine ganz andere Botschaft für Strachi. Und jetzt wird's noch wilder.
Und irgendwann hat sie gemeint, er hätte einen Unfall gehabt. Und da hat er wahrscheinlich gemerkt, weil ich ihr gesagt habe, hey, wenn er aus Dubai zurückkommt, soll er sich gleich mal bei mir melden. Und da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, er ist aufgeflogen und ist dann tatsächlich mit dem Auto irgendwo in eine Leitplanke reingefahren und hat sich dann in irgendein Krankenhaus gemeldet und hat über Gedächtnisverlust geklagt, ja. Das haben wir dann später festgestellt, als wir dann bei der Polizei waren.
Wie krass ist das? Hollywood-reif, was Bernd da abgezogen hat, auf jeden Fall. Klingt für mich nach einem professionellen Kriminellen.
Ja, dass er den Unfall vorgetäuscht hat, das wusste Strache natürlich in dem Moment noch nicht. Der hatte auch erstmal gar keinen Verdacht geschöpft, dass Bernd 0711 überhaupt betrogen haben könnte. Aber Strachis Mama hatte dann den richtigen Riecher, wie Mamas halt eben so sind.
Zufällig war ich bei meinen Eltern zu Hause zum Abendessen und habe das denen erzählt. Und meine Mutter hat gleich gesagt, der hat euch betrogen. Und ich so, Mami, jetzt bitte, also der hat uns nicht betrogen, was ist los? Und die so, doch, doch, der hat euch garantiert betrogen. Und ich habe ihn noch total verteidigt.
Da hätte Strachi doch eigentlich hellhörig werden müssen, oder? Mama hat doch immer recht. Aber Strachi glaubt noch immer an das Gute in der Welt. Der arme Bernd hat einen Fehler bei der Umsatzsteuer gemacht. Okay, einen großen Fehler. Er muss ihn wohl deshalb vor die Tür setzen. Und dann hat der arme Bernd auch noch einen Unfall.
Aber jetzt kommt endlich der Moment, der Bernd dann endgültig hat auffliegen lassen. Da hat eine Frau von so einer krass teuren Damenboutique aus Berlin angerufen und war extrem sauer. Ja, also Bernd würde ihr noch sehr, sehr viel Geld schulden und soll doch jetzt bitte endlich mal bezahlen.
Und dann war zufällig der Erich, unser Steuerberater, damals bei uns zu Besuch. Und dann hat der das Gespräch entgegengenommen. Ja, der hat bis jetzt so eine Rechnung noch offen, hat er 2000 noch offen. Und dann hat der Erich gemeint, ja, dann schicken Sie mir doch, was da offen ist und ich überweise Ihnen den Rest. Und er wollte es erstmal ihm so aushelfen, weil der arme Bernd liegt ja im Krankenhaus. Und dann kam Fax rein, damals gab es noch Faxmaschinen, dann kam Fax rein und dann hat die uns einfach einen Kontoauszug geschickt, was bei ihr auf dem Konto angekommen ist. Und dann haben wir auf einmal gesehen, dass der Absender 0711 Büro war. Und wir so, hä? Und dann ist uns das erste Mal aufgefallen, dass der Bernd quasi Geld von unserem Konto überwiesen hat, aber quasi an komplett andere, an sich, also in dem Fall halt für seinen Klamottenladen, wo er für seine Frau, die hat sich später rausgestellt, es war die Mutter von seinem Lebenspartner quasi. Und so kamen wir überhaupt drauf, dass da irgendwas strange ist.
Wow, das muss ein krasser Moment gewesen sein. Linda von 0711 erinnert sich noch ganz genau daran.
Das werde ich nie vergessen, den Anruf von ihm. Hey, sitzt du gerade? Und ich so, was ist das für ein Intro? Ja, vielleicht setzt du dich lieber mal hin. Und ich so, Strachi, was ist passiert? Ja, setz dich doch einfach mal hin. Und ich so, okay, setz dich hin. Und ich so, erzähl. Ja, vielleicht hat uns Bernd beklaut. Ich so, vielleicht. Das war dann in meinem Kopf natürlich so ein TGW durch alle Hunderten von Gedanken kurz die Runde gemacht. Und ich so, ich wusste es, habe ich mir gedacht. Natürlich wusste ich das nicht, aber das hat dann direkt alle meine Fragen und den ganzen Stress, das ich mit den Typen da hatte, halt direkt erklärt. Und dachte so, oh mein Gott, krass, okay, und wie viel? Der so, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir dann ins Büro gegangen und ich habe gedacht so, hey, wir wissen zwar nicht, wie viel der uns beklaut hat, aber wir machen jetzt sein Büro auf. Und der Strachi, nein, um Gottes Willen, dann kriegen wir noch irgendwie noch eine Anzeige. Und ich so, Strachi, okay, gut, du gehst nach Hause, ich breche jetzt sein Büro auf. Dann habe ich halt mit meinen damaligen Kollegen sein Büro aufgebrochen und ich habe halt dann erstmal alle unsere Unterlagen da ganz schnell rausgezogen, damit wir überhaupt irgendwie rausfinden, wie und wie viel der uns beklaut hat, weil wir ja keine Ahnung hatten. Der Typ hatte ja die komplette Kontrolle über uns, ne? Krasserweise.
Und dann haben wir angefangen, unsere ganzen Kontoauszüge zu durchforsten. Und das Krasse war, der hat immer, wie sich später herausgestellt hat, Geld überwiesen. Also der hat erstmal weniger Umsatzsteuer angegeben als ein Beispiel, als wir eigentlich hätten zahlen müssen. Das mussten wir dann auch sofort ganz schnell beim Finanzamt anmelden, weil da kommst du in Teufelsküche. Aber wir wussten ja damals überhaupt nichts davon. Darüber hat sich die Steuerkanzlei gekümmert. Also das war GAU Nummer eins, sage ich mal. Und der zweite GAU war, dass im Endeffekt hat der sich quasi selber immer Geld überwiesen, aber hat natürlich nicht Bernd geschrieben, sondern hat halt Finanzamt Stuttgart 3 geschrieben oder Bundesknappschaft oder meistens irgendeine offizielle Behörde und hat dann zum Beispiel, wenn er sich selber was überwiesen hat, hat er jetzt als Beispiel Finanzamt Stuttgart 3 geschrieben, hat es aber an seine private Kontonummer geschickt und hat dann im Betreff Umsatzsteuervorauszahlungen, was weiß ich was, geschrieben. Und das Krasse war, dass das jedes Mal durchging und dass das einfach auch nie von der Bank mal angezweifelt wurde.
Das ist schon sehr, sehr krass. Aber das war bis vor kurzem halt auch einfach gar kein Problem. Und da hat sich auch niemand Gedanken drüber gemacht. Wenn sich Zahlungsempfänger und der eigentliche Inhaber der Kontonummer dann am Ende unterschieden haben. Mittlerweile muss man dafür ja extra immer so einen Bestätigungsknopf drücken, wenn da was anders ist, dass das durchgeht. Früher war das halt nicht so. Wobei ich jetzt auch mal stark vermute, dass Bernd dieses Häkchen dann auch schon damals gedrückt hätte.
Wahrscheinlich. Aber unfassbar eigentlich, dass das damals so einfach war, ne? Und es hat wirklich mehrere Tage inklusive Nachtschichten gedauert, bis sie herausgefunden haben, wie hoch das Ausmaß eigentlich war.
Und ich weiß nicht, ob mehr wehgetan hat, dass so die ganze Kohle weg war oder die eigene Dummheit, die Feststellung der eigenen Dummheit, so naiv gewesen zu sein.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wer checkt denn auch bei einem Kontoauszug nochmal ganz genau die Kontonummern und ob das zum Empfänger passt und was weiß ich was.
Ehrlich, ja.
Machen wir ja auch nicht, ne? Also wollen jetzt hier niemand einladen, uns zu betrügen, aber ich mach's zumindest nicht. Besonders wenn es dann eben der eigene Buchhalter ist, der das Ganze angewiesen hat, dem vertraut man ja. Und von dem her, also ich glaube, ich hätte da jetzt schon auch safe Geld verloren.
Ich auch.
Ja, Gott sei Dank haben wir kein Geld, ne?
Da sagst du was. Am 8. März 2008 war auf jeden Fall der große Tag. Da haben sie Bernd bei der Polizei angezeigt.
Dann weiß ich noch, der Polizist findet nichts unter dem Namen. Und irgendwann kam er so lachend nach 20 Minuten zurück mit einer mega dicken Akte und hat dann gemeint, oh, Bernd, ich sage jetzt den Namen nicht, a.k.a. Udo Fanz, a.k.a. was weiß ich was, kam dann mit zig Namen ums Eck. Dann hatte der eine Riesenakte und es hat sich rausgestellt, dass der schon zwei offene Haftstrafen hatte, einmal über 6 Jahre und einmal über 4 Jahre, die er auf was für einem Grund auch immer nicht antreten musste. Und im Endeffekt war es halt eine totale Farce, dass der einfach wieder auf die Menschheit losgelassen wurde, muss ich echt sagen. Und dann ist er halt bei uns gelandet und ich habe echt mir immer gedacht, weißt du, wenn es irgendwie so eine Riesenlostrommel gegeben hätte mit 5000 Losen und es gibt einen Zonk drin, dann haben wir halt zielsicher den Zonk gezogen. Und das war eben der Bernd, der Drecksack. Hey, ich hätte jetzt noch schlimmere Wörter für ihn, aber wir sind hier im Radio. Und das war echt damals richtig übel.
Im Podcast, Strachi. Und ich verstehe es, ja, dass auch der sonst so entspannte Strachi hier mal ausfallen wird. Hast du ihn schon mal solche bösen Worte sagen hören? Ich nicht.
Drecksack ist tatsächlich für Strachi schon ein sehr böses Wort. Aber zu Recht. Monate später wurde der Fall dann vom Landgericht verhandelt und Buchhalter Bernd, dem Drecksack, ging es dann auch endlich an den Kragen.
Das Krasse war, dass der Richter, der hat sich am Ende schon fast entschuldigt, dass er ihm in Anführungszeichen nur 4 Jahre geben kann, also für das, was er bei uns gemacht hat. Aber dadurch, dass er diese offenen Haftstrafen hatte, wurden die quasi wieder aktiviert und so hat er im Ganzen 14 Jahre bekommen, was echt krass ist. Also das war schon heftig, aber das war halt wegen diesen offenen Haftstrafen von früher. Ja, und dann ist er halt da verschwunden.
Und zwar im Knast ist er verschwunden. Er ist aber übrigens nach der Hälfte der Zeit ungefähr wieder rausgekommen, also so nach 7 Jahren.
Ja, wir haben versucht, ihn ausfindig zu machen, aber no chance, wir haben es nicht geschafft. Ja, und 2008 war es dann soweit, 0711 war wirklich fast am Ende und wir haben die Summe rausbekommen. 420.000 Euro waren es, die Bernd, der Buchhalter.
Der ehrenlose Buchhalter.
Ganz wichtig, insgesamt veruntreut hat. Das muss man sich mal überlegen. Das ist fast 500.000 Euro. Da muss man schon ganz schön viele Platten und Shirts und was weiß ich was verkaufen und viele Partys veranstalten. Zumal man ja sagen muss, 0711 ist halt jetzt auch kein Weltkonzern. Ja, das war schon damals eine, sagen wir mal, mittelständische Firma mit so einer Handvoll Mitarbeitern.
wenn ich zurückdenke, denke ich so, fuck, das war wirklich, das hat so richtig wehgetan.
Damals war es halt schon echt eine harte Nummer für uns und hat uns wirklich so an den Rand des Ruins gebracht.
Also wir mussten dann Projekte runterfahren, wir mussten Leute entlassen oder konnten Leute nicht übernehmen, die wir ausgebildet hatten. Das hat menschliche Folgen, das hat wirtschaftliche Folgen. Das ist richtig brutal. Also das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario.
Was für eine krasse Geschichte, ne? 0711 hat es nur knapp überlebt, aber sie haben es letztendlich hingekriegt. Und wie es 0711 aus diesem tiefen, tiefen Tal wieder rausgeschafft hat, ja sogar am Ende gestärkt noch daraus hervorgegangen ist, das erleben wir in der nächsten Folge.
Und wir schauen natürlich auch mal, was mit 0711 heute so los ist. Sammy Deluxe traut 0711 heutzutage nämlich so ziemlich alles zu.
Wenn du mir jetzt erzählen würdest, dass irgendwie, weißt du, die meisten Satelliten, die im Kosmos rumschweben, auch, weißt du, von 0711 gebrandet sind und dass deren Startup war, würde ich es dir wahrscheinlich auch glauben, so, weil es sind einfach irgendwie umtriebige, coole Jungs, die einfach viel reißen.
Und wir schauen in der nächsten Folge natürlich auch, was die ganzen Rapper heute denn machen. Denn die nächste Folge ist schon die letzte Folge, unser großes Finale.
Und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback und eure Geschichten zu Stuttgart oder 0711 oder was auch immer. Schreibt uns.
0711@swr3.de.
Das war Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart. Ein ARD-Podcast, produziert von SWR 3. Die Hosts und Autoren sind Felix Leibelt und Alexander Sandy Franke. Produktion und Sounddesign von Jens Baumgart. Redaktion und Distribution Jo Bischofberger und Sandra Herbsthofer. Schnitt Jens Baumgart, Michael Wagner und Larissa da Silva Matheis. Doku-Team Steffen König, Jonas Keinert. Sprecherin im In- und Outro Daniela Hilb. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Projektleitung Marc Bürkle.
Es gibt Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. Und dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken. I'd be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise und stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten dahinter. Zum Beispiel, was Simon & Garfunkels Sound of Silence mit einem tropfenden Wasserhahn zu tun hat. Hello darkness, my old friend. Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.